Vor etwa 150 Jahren bekam dieser junge Theologiestudent die Gelegenheit, eine Weltreise zu machen, 5 Jahre um die Welt mit einem Schiff der englischen Marine. Obwohl er gerade fertig war mit 3 Jahren Theologiestudium an der Universität Cambridge in England und wollte eigentlich Pfarrer werden, ist er nie Pfarrer geworden, denn er ging auf diese Reise als Naturinteressierter und das hat seine ganze Weltanschauung verändert. Sie sind unter anderem die Westküste von, irgendjemand stoßt am Computer, an der, da hinten. Passen Sie auf bitte, irgendjemand stoßt an der Projektor. Danke. Sie sind unter anderem die Westküste von Südamerika hochgesegelt und dann hinüber zu den Galapagos-Inseln. Und auf diesen Inseln bekam dieser junge Theologiestudent ganz eigenartige Lebewesen kennenzulernen. Lebewesen, die es sonst nirgends auf der ganzen Welt gibt. Zum Beispiel die ganz typischen Landschildkröten der Galapagos. Und es waren verschiedene biologische Arten, die er dort gesehen hat. Ja, machen Sie es nicht an der Projektorbeine, sondern an der Projektor selber. Danke. Okay, ist gut. Bisschen weiter, danke. Es ist sehr wichtig für unser Studium, dass wir wissen, wie man eine biologische Art definiert. Alle Individuen, die sich normalerweise, das heißt unter normalen Bedingungen, natürlichen Bedingungen, miteinander paaren können und fruchtbare Nachkommen haben. Zum Beispiel ein Pferd kann mit einem Esel gekreuzt werden, das sind 2 biologische Arten, aber der Nachkommen, das Maultier oder Maulesel, ist nur etwa 1 mal im 1000 fruchtbar und deswegen werden Pferd und Esel aus 2 verschiedenen Arten definiert. Nun, auf diesen Inseln gibt es nicht nur die 3, sondern mehrere biologische Arten von Landschildkröten. Zum Beispiel auf der ganzen Erde kommt diese Art nur auf diesen kleinen Insel vor. Nun, bis dahin hat dieser junge Mann bei seinem Theologiestudium gelesen in der Bibel, und das hat er auch so verstanden, geglaubt, dass Gott die Tiere gemacht hat nach ihrer Art. Das heißt, das würde also heißen, er verstand das so, dass Gott würde also diese Art für diesen Insel machen und diese Art für diesen Insel, ein jedes nach seiner Art. Und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere nach ihrer Art. Wollen Sie nicht hier? Schau, hier. Gerade hier sitzen.
Ja.
Ja, das wäre super. Ja, da haben wir, ja. Ja, kommen Sie auch. Ja, hier. Ups, da. Dann sehen Sie die Bilder, ja. Kommen Sie noch. Ja. Ja, super, ja. Hier, schieben wir die Blumen auf der Seite. Dann können Sie, ja. Komm, ja. So. Privilegiert, also bis geht nicht mehr. Ne? Er bekam Schwierigkeiten mit diesem Gedanken, dass Gott damals alle Arten geschaffen hat. Ja? Würde Gott extra für diesen Insel diese Art schaffen? Und sowieso, die sind so ähnlich. Können sie nicht doch miteinander verwandt sein? Sein eigener Großvater hat so Schriften verfasst, wo er behauptet hat, alle Lebewesen könnten miteinander verwandt sein, gemeinsame Vorfahren haben. Der Großvater konnte es nicht beweisen, aber die Idee war dort und diese Idee war für diesen jungen Mann bestechend. Er hat gedacht, ja, wenn zum Beispiel von der südamerikanischen Festland auf Treibholz Landschildkröten, die können nicht schwimmen, hinüberdriften würden, eine Art, und dann gestrandet auf den verschiedenen Inseln, könnten sie unterschiedliche Entwicklungen durchmachen, so dass aus einer Art mehrere Arten entstehen könnten. Nun, die Idee, dass Lebewesen auf Treibholz driften und so weiter, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Das gibt's, ja. Nordatlantik entstand erst vor kurzem eine neue Insel durch einen Vulkanausbruch und nach 10 Jahren waren überall Tiere drauf, ohne dass Menschen sie dorthin gebracht haben. Die sind völlig natürlicher Art und Weise hingedriftet und so weiter. Und so bekam er allmählich Schwierigkeit mit diesem Gedanke, dass Gott damals alle Arten geschaffen hat, wie sie heute vorkommen. Nun, er wusste natürlich, dass das Erbgut beständig ist. Er hat auch an der Uni Biologie gehabt und wir haben hier zum Beispiel 3 Generationen vom Lachmöwen. Jede Generation ähnelt mehr oder weniger der vorherige. Und doch auf seine Weltreise fand er etliche Beispiele dafür, dass Arten sehr variabel sein können. Das ist eine einzige Art von Seesternen, die kommen mit 4 bis 7 Armen vor. Und das bietet natürlich schon eine gewisse Entwicklungspotenzial an. Die Gedanke einer Evolution ließ ihn nicht los. Er kehrte nach England zurück nach 5 Jahren, wollte nicht mehr Fahrer werden, wollte diese Idee nachfolgen, aber er brauchte irgendwie einen Verdienst und so hat er eine reiche Frau geheiratet, die glücklicherweise auch hübsch war und sie war auch seine Cousine. Sie war eine blühende Christin und sie hat gemeint, sie heiratet einen gläubigen Mann, denn er war am Anfang gläubig. Er hat geglaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren sei. Er hat geglaubt, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist, dass er Wasser in Wein umgewandelt hat. Er war von all dem überzeugt. Mit seinem Kopf. Hat sich nie persönlich zu Jesus Christus bekehrt, hat nie um Sündenvergebung gebeten, aber intellektuell glaubte er schon an die Bibel. Aber allmählich verlor er diesen biblischen Glauben durch seine eigene Evolutionslehre. Wir reden natürlich von Charles Darwin, der Vater der modernen Evolutionslehre. Sie haben mit dem Geld von seinem Vater und mit dem Geld von ihr ein großes Haus südlich von London gekauft. Und dort verbrachte er den Rest seines Lebens. Er hat England nie wieder verlassen, keine weiteren Reisen. Aber er stand im Kontakt mit Tieren, Pflanzenforschern auf der ganzen Welt. Und so als er sein Buch später über Evolution herausbrachte, war dieses Beispiel darin. Alle diese gezüchteten Taubenrassen stammen von den Mittelmeerfelsentauben ab. Das heißt, im Erbgut von dieser Mittelmeerfelsentaube stecken alle diese Variationsmöglichkeiten darin. Und das ist natürlich eine Evolution. Denn das Wort Evolution bedeutet eine Entwicklung aus dem schon Vorhandenen. Das ist die Bedeutung von dem Wort Evolution. Eine Entwicklung aus dem schon Vorhandenen. Das ist das Vorhandene und das ist die Entwicklung. Also ich weiß nicht, was ich sonst sagen sollte. Das ist Evolution. Hey, man sieht's hier vor Augen. Ja. Nun, Charles Darwin war nicht nur zufrieden zu zeigen, dass eine Evolution stattgefunden hat, wie zum Beispiel hier. Er wollte wissen, wie. Und da ist er berühmt geworden. Denn er kam auf die Idee. Er überlegte, was hat der Züchter gemacht? Wenn der Züchter so einen Vogel will, aus dem Erbgut, dann muss er die Jungen, die ein bisschen so in die Richtung gehen, so helle Fiederung und so weiter, isolieren von den anderen, selektieren, isolieren und miteinander paaren lassen, bis man dieses Teil vom Erbgut hier herauskriegt. Also er dachte, der Züchter macht das künstlich, eine künstliche Auslese. In der Natur könnte es eine natürliche Auslese geben. Zum Beispiel, wenn Hellenvögel geboren werden in einem Gebiet mit Eis und Schnee, sind sie eher überlebensfähig als solche. Die wären besser angepasst in einem dunklen Wald. Nun, im Laufe der Zeit, ich meine, das sind gezüchtete Rassen, aber im Laufe der Zeit müsste man in der freien Natur von verschiedenen biologischen Arten reden, denn irgendwann mal, sie schaut ihm an, was mit dem Paar, nein, danke. Also, ist einfach zu anders, ja. Und er muss sich nur ein bisschen bei der Balz dumm verhalten und dann ist es sowieso gelaufen, ja. Und dann hätte man mit 2 verschiedenen biologischen Arten. Und er dachte, die Natur selektiert ganz natürlich, liest die am besten angepassten Individuen aus. Diese Tabelle hat er in seinem Buch. Ich lese es zuerst mal und dann erkläre ich es. Die verschiedenen Generationen von Nachkommen, aus denen nicht die künstliche Auslese eines Züchters, sondern die natürliche Auslese, die natürliche Selektion, Klima und so weiter, nur die am besten angepassten Individuen und deren Nachkommen das nächste Zeitintervall erreichen lässt. Also die Zeitintervalle werden mit den waagrechten Linien repräsentiert. Jeweils 1000 Generationen, 1000 Generationen, 1000 Generationen. Wenn das Bakterien sind, geht das schnell. Wenn es Elefanten sind, geht es ein bisschen langsamer. Dann haben wir A, B, C, D und E, die schon vorhandenen Arten. Evolution bedeutet Entwicklung aus dem schon vorhandenen. Also die sind schon vorhanden. Die einfach laufenden Linien, das bedeutet keine besonderen Variationen, wie die Lackmöwen, alles ziemlich gleich. Ja? Und es braucht nur, ja, eine neue Seuche aufzutreten, neue Krankheit, irgendwelche widrige Umweltbedingungen. Und wenn sie nicht anpassungsfähig sind, weil es keine Varianten gibt, die für die neuen Verhältnisse geeignet wären, dann sterben sie früher oder später aus. Natürlich im Tiefsee, wo die Umwelt sich nicht groß verändert, meine, was passiert dort unten, kann eine Art unverändert durch allen Generationen hindurch leben, sodass es lebende Fossilien gibt, aber das sind sehr oft eben Tiefseelebewesen. Am besten ist es natürlich aus seiner Sicht, wenn eine Art viele Varianten hervorbringt. Manche sterben aus, aber einige setzen sich durch, zum Beispiel Tiere mit einem hellen Fell in Gebieten, wo eisen Schnee ist, Tiere mit einem dunklen Fell in Gebieten, wo es ein dunkler Wald ist. Eine natürliche Auslese. Und natürlich die Nachkommen, die die vererbten Merkmale haben, die am besten angepasst sind für ein bestimmtes Gebiet, die setzen sich durch. Nun, man kann nicht einfach sagen, dass das nicht stimmt, was Charles Darwin behauptet hat, ja? Denn Variabilität, das gibt es in der Natur. Bei den meisten Arten gibt es mehr Nachkommen, als nötig wäre für die Fortsetzung von der Art. Und in der Tat gibt es eine Selektion, ja, von den besten angepassten Varianten. Und so aus einem schon vorhandenen Erbgut können verschiedene Richtungen, verschiedene neuen Arten sich entwickeln. Zum Beispiel, meine Kinder haben jahrelang, als sie klein waren, Bänderschneckenschalen ohne Inhalt gesammelt. So haben wir eine ganze Sammlung. Manche Bänderschnecken haben dünne oder gar keine Bänder, das gibt helle Tiere, andere haben dunkle Bänder, es gibt dunkle Tiere und das bietet eine Selektionsmöglichkeit an. Die Bänderschnecken haben natürliche Feinde, unter ihnen die Singdrosseln. Der Drossel interessiert sich nicht für die Schale, sondern für den Inhalt. Aber er muss zuerst einmal die Schale brechen. Aber das kann er mit seinem Schnabel nicht tun. Deswegen hat er in seiner Nähe irgendwo ein Lieblingsstein, das nennt man ein Drosselschmied. Wenn er eine Schale gefunden hat, fliegt er dorthin, haut darauf los, bis die Schale bricht und dann frisst er die Innereien. Und Biologen haben beobachtet, dass in Gebieten, wo der Umgebung, wie in einem dunklen Wald, dunkel ist, dann findet man hauptsächlich helle Schalen um den Stein. Der Vogel sieht sie. Die dunklen, die bleiben versteckt. Anders ist es in Gebieten, wo es zum Beispiel sandigen Mittelmeerufer, dann findet man hauptsächlich dunkle Schalen um den Stein. Das ist natürliche Auslese in Action. Man kann das nicht einfach abtun, ja? Ich habe ein Buch auf dem Büchertisch, wo wir das illustrieren anhand von Alpenblumen. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Arten, Mohnblumen zum Beispiel, wenn sie im Tiefland wachsen, zwischen den Gräsern und so, können die Stängel ganz lang werden, weil es wird nicht vom Wind umgekippt. Aber im Hochgebirge, wo ein ständiger Wind geht, ja, dann sind die Alpenarten sehr oft mit kurzen Stängeln. Ja. Es ist dasselbe Art, die sind verwandt, die könnten kreuzen, aber wir haben verschiedene Varianten und die Umwelt, in diesem Fall der Wind, selektiert die am besten angepassten Individuen. Aber Selektion ist nur einer von vier Evolutionsfaktoren. Ich meine, die Wissenschaft ist weitergegangen. Das war Darwins Beitrag. Es gibt drei weitere. Und wir werden nach und nach diese drei weitere Faktoren betrachten. Und der moderne Evolutionist geht davon aus, dass die Evolution in drei Stufen abläuft. Und die wollen wir auch betrachten, die drei Stufen. Die erste Stufe, Variation innerhalb einer Population. Das ist ein Fachbegriff, das muss ich kurz erklären. Innerhalb von einer biologischen Art gibt es mehrere Populationen. Zum Beispiel, es gibt Tieren, die kommen in Südamerika vor, die kommen in Afrika vor, es ist dieselbe Art, aber es gibt eine südamerikanische und eine afrikanische Population. Und innerhalb von diesen Populationen gibt es Variationen. Das ist die erste Stufe der Evolution. Zum Beispiel die Unterschiede innerhalb einer Menschenrasse. Das sind alles Menschen einer Rasse, aber natürlich sehr variabel. Erste Stufe der Evolution. Zweite Stufe der Evolution. Variation zwischen den verschiedenen Populationen einer Art. Zum Beispiel die Unterschiede zwischen den Menschenrassen. Hier zweite Stufe der Evolution. Nun, gesetztenfalls, ein Kind lernt zu Hause, wir glauben nicht an Evolution. Wir glauben an die Schöpfung. Und dann kommt die Evolution in der Schule daran. und das Kind meldet sich, wir glauben nicht an die Evolution, dann müssen Sie den Biolehrer verstehen, wenn er am Kopf greift und sagt, sowas im 21. Jahrhundert. Denn das ist für ihn Evolution. Und das ist Evolution, denn Evolution bedeutet eine Entwicklung aus dem schon Vorhandenen. Das müsste ein Christ auch glauben. Der Vorhandene wäre Adam und Eva, und das ist die Entwicklung. Oder glauben wir nicht das, was in der Bibel steht? Wir sehen die Rassen um uns herum. Das ist die Entwicklung von Adam und Eva. Nun, wenn ein Christ... Übrigens, in diesem Heft, ja, stammt der Mensch von Adam ab, wird erklärt, weshalb es von einem verschiedenen Rassen geben kann. Ja. Das letzte Heft ist ab 15 Jahren gut verständlich und dann gibt es ein kleines Heft für jüngere Schüler, 12 bis 15, was Stammbäume verschweigen. Nun, wenn ein Christ glaubt, dass weiße und schwarze Menschen von Adam abstammen, warum sollte nicht weiße und schwarze Störche auch verwandt sein? Ich meine, die können miteinander kreuzen, die tun es in der Regel nicht. Die Weißen kreuzen mit Weißen, die Schwarzen mit Schwarzen. Sie können kreuzen, die sind verwandt. Könnte sein, dass sie auch einen gemeinsamen Vorfahr haben. Denn die biologischen Prozesse sind dieselben, bei Menschen wie auch bei den Tieren. Nun, Darwin wusste, dass es Variationen gibt, aber wusste nicht weshalb. Weil er ein Buch in seiner Bibliothek nicht gelesen hat. Hätte er es gelesen, dann hätte er um die genetische Rekombinationsmöglichkeiten gewusst. Das Buch war von Gregor Mendel, ein tschechischer Mönch, der mit Pflanzen experimentiert hat. Und er hat ganz bestimmte Regelmäßigkeiten in der Natur festgestellt. Jetzt gehen wir miteinander in die Schule. Ja, wenn Sie nicht aufgepasst haben, jetzt müssen Sie es lernen, ja, sonst kommen Sie nicht weiter. Warum gibt es Variationen bei verschiedenen Arten? Also, wir haben hier zwei Kaninchen, das Männchen symbolisiert mit den männlichen Spermienzellen, das Weibchen symbolisiert mit den Eizellen. Das Männchen ist schwarz. Die kreuzen miteinander. In der ersten Generation sind sie alle schwarz. Warum? Nicht, weil das ein Männchen ist, sondern weil die schwarze Farbe beim Kaninchen dominant ist. Das dominiert über die rezessive weiße Farbe. Und dieses schwarze Merkmal wird mit einem Groß S für schwarz gekennzeichnet, nicht schwarz, klein S, also weiß. Nun, wenn ein Spermium oder eine Eizelle sich bildet, gibt es eine Zellteilung und da geht immer ein Teil mit. Und so bei diesen Spermiumzellen wird es ein Groß-S geben und bei diesen wird es ein Klein-S geben. Und wenn diese Spermiumzelle zusammenschmilzt mit dieser Eizelle oder diese mit diesem, ist völlig egal, ist immer ein Groß-S dabei und das dominiert. Deswegen in der ersten Generation sind sie alle schwarz. Das nennt man der F1-Generation. F heißt Filial, Tochter, das sind auch Söhne dabei, aber das ist Gleichberechtigung bei Kaninchen. Nun, das Weibchen hat natürlich auch etwas Dominantes in die Ehe mitgebracht und das ist der Groß G für glatt. Klein G, nicht glatt, also struppelig. Und egal wie kombiniert wird, sind sie alle glatt, denn immer ein Groß G ist dabei. Jetzt, wenn diese wiederum Ei- und Spermienzellen bilden, gibt es wieder eine Zellteilung. Und da gibt es verschiedene Rekombinationsmöglichkeiten. Es kann bei einer Ei- oder Spermienzellen ein Groß-G und ein Groß-S geben. Oder ein Groß-G und ein Klein-S. Oder ein Klein-G und ein Groß-S. Oder ein Klein-G, Klein-S, Klein-G, Klein-S. Tragen wir die Möglichkeiten auf. Groß-G, Groß-S, Groß-G, Klein-S. Klein g, groß s, klein g, klein s und dasselbe hier. Schwarz, ganz klar, groß g und groß g, groß s und groß s, schwarz, glatt, groß g, kann nichts anderes sein, ja, weil das dominiert. Aber hier haben wir einen weißen, wie ist das, ja, hier haben wir den groß g, das ist glatt, ja, aber da haben wir ein klein s, ja, ein klein s, also nicht schwarz, weiß. Hier haben wir einen strubbeligen Weißen, Klein G und Klein S, Klein G und Klein S, Klein G, Klein S, Klein S. Jetzt kommen dann die Raubvögel. Ja? Und in einem Gebiet, wo Eis und Schnee ist, auch wenn das rezessive Merkmale sind, die sind bald weg. Ja, dominant hin oder her. Nun, hätte Darwin natürlich diese Mendelschen Regung gewusst, wäre seine Überzeugungsarbeit einfacher gewesen. Aber sein Beitrag war schon beachtlich. Entschuldigung. Nun, Züchter machen Gebrauch von den verschiedenen Rekombinationsmöglichkeiten. Zum Beispiel alle Kohlpflanzen stammen von Wildkohl ab. Es ist in der Regel für eine Pflanze ein Vorteil, wenn es hoch wächst, über der Konkurrenz hinweg, ja. Aber in einem Gebiet mit starkem Wind ein Nachteil. Und so in der Regel haben die Wildpflanzen die Fähigkeit, entweder hoch zu wachsen oder niedrig zu bleiben. Das frühe Blühen ist auch ein Vorteil, allerdings nicht in Gebieten mit Spätfrost. Und so haben die Wildpflanzen in der Regel die Fähigkeit, früh oder später zu blühen. Und wenn ein Züchter herauskriegt, was überhaupt möglich ist, dann kann er selektieren. Zum Beispiel, er selektiert die Merkmale, die dazu führen, dass die Blüten nicht schnell blühen. Und kurzen Stängel, so dass alle Blütenknospen nicht verteilt sind auf einem langen Stängel, sondern kompakt zusammenbleiben, die bilden einen Kopf und dann gibt es den Brokkol. Wenn sie blühen, dann ist es Blumenkohl, ja. Nun, ich habe Brokkol gern, meine Kinder weniger. Ich habe Brokkol-Setzlinge angepflanzt. Das Klima war lausig, wie dieses Jahr. Blieb lange kalt und nass, die Kinder haben sich gefreut. Dann wurde es plötzlich heiß. Ich habe mich gefreut, aber nicht lange, denn mein Brokkol schoss in die Höhe und blühte. Ich hatte höchstens ein Bild für diesen Vortrag. Ein verwilderter Kohl. Also, der Wildkohl wieder. Ja. Nun, wie bringt ein Züchter es fertig, reinrassige Samen zu kriegen oder reinrassige Tieren? Er muss sie von den anderen isolieren. Bei Tieren macht man das mit Käfigen, mit Pflanzen, mit Plastiktüten, damit die Bienen nicht hin und her fliegen, ja. Und in der Natur gibt es auch Isolationsmöglichkeiten. Das können wir aus Zeitgründen lassen. Zum Beispiel Landschildkröten auf verschiedenen Inseln. Das genügt, um sie voneinander zu isolieren. Die können unterschiedliche Wege einschlagen bei ihrer Entwicklung. Zwei Seiten von einem Gletscher, das genügt bei manchen Pflanzenarten. Zwei Seiten von einer Gebirgskette. Bei uns in der Schweiz, südlich der Alpen, gibt es manchmal dieselbe Arten von Pflanzen wie nördlich. Aber die sind schon verblüht, bis die überhaupt anfangen zu blühen. Selbst wenn die Bienen durch den Gotthard fliegen würden, gibt es keine Rückkreuzung hier, ja? Nun, weil es wärmer ist hier als hier im Norden, gibt es hier eine Anpassung auf die Hitze und hier eine Anpassung auf die Kälte. Und so im Laufe der Zeit, aus einer Art können zwei verschiedenen Arten sich entwickeln, angepasst auf die jeweiligen Bedingungen. Aber sie müssen eine Weile lang voneinander isoliert sein. Ja, sonst gibt es ständige Kreuzungen hin und her. Oder zwei Seiten von einem Fluss. Der Grand Canyon der Vereinigten Staaten ist eine sehr effektive Barriere. Das sind die Grenzen von der Grand Canyon Nationalpark in den USA. Das ist der Colorado Fluss, fließt voll durch den Park durch. Fängt weiter oben an, fließt durch den Park in den Golf von Mexiko, weiter unten. Auf der einen Seite vom Fluss gibt es ein dunkles vulkanisches Gebiet, also vulkanische Felsen, und da leben die dunkle Kaiba-Eichhörnchen. Auf den helleren Sandsteinen leben die Arbeereichhörnchen. Die sind besser getarnt hier und die sind besser getarnt hier. Nun, der Fluss bildet eine sehr effektive Barriere, denn sie hat sich ganz schön tief in die Landschaft hineingefressen. Es ist brutal heiß hier unten und es ist ein wilder Fluss. Und so haben die Kaibab-Männchen überhaupt keine Lust, zu den Arbeerweibchen hinüber zu gehen. Ja? Allerdings, in manchen Jahren gibt es zu wenig Futter. Und irgendein abenteuerlicher Kaibab-Männchen wandert nach Norden auf die Suche nach Futter. Und ein ebenfalls abenteuerlicher Weibchen von der Arbeereichen wandert nach Norden Und hier im Norden ist der Fluss wesentlich enger. Ein Baumstamm fällt darüber, bildet eine natürliche Brücke. Jetzt wird's romantisch, denn sie treffen sich auf dem Baumstamm. Nun, er ist sofort willig, sie aber nicht. Die Dame ist ziemlich wählerisch und haut ab. Denn mit dem, nein, danke. Gut, sie war zu wählerisch. So vergehen Tagen, sie findet keine Gleichartigen, sie treffen sich wieder. Und obwohl er einen Korb bekommen hat, ist er immer noch willig. Und sie überlegt, ja, warum nicht? Und es passiert. Und es gibt Nachkommen. Können auch fruchtbar sein. Nun, es sind zwei biologische Arten, aber in der Regel kreuzen sie nicht. Und sowieso sehen sie ganz unterschiedlich aus. Aber die sind eindeutig verwandt. Was ist geschehen? Der Fluss hat eine ursprüngliche Art in zwei Populationen getrennt. Die ursprüngliche Population hat eine Vielfalt von Erbmerkmalen. A, helles Fell, D, dunkles Fell. Und auf der einen Seite, wo die dunklen Felsen sind, bleibt nur noch D. A ist mit der Zeit rausselektiert. Die Raubvögel und Tiere sorgen dafür. Und auf der anderen Seite ebenfalls A, D ist weg. Ja, eine Weile lang kann es sich halten, bis die alle gefressen sind und weg sind. Ja. Wenn die Barriere überwunden wird, dann mischen sich die Genen, die Erbanlagen wieder. Zum Beispiel, wenn alle Menschen, Chinesen, Indianer, Württemberger, Kanadier, wenn sie alle miteinander heiraten würden, ständig, dann hätten wir Adam und Eva wieder, ja? Dann hätten wir die ursprüngliche Population wieder und das wären wahrscheinlich dunkelbraune Menschen. Denn gelegentlich dunkelbraune Menschen heute können weiße oder schwarze Kinder bekommen. Es scheint bei dieser Hautfarbe verschiedene Farbkombinationen möglich zu sein. Aber wir sind getrennt natürlich durch die Sprach- und Kulturbarrieren im Großen und Ganzen und so gibt es die verschiedenen Rassen von Menschen. Darwin rechnete mit langen Zeiträumen, ich nicht mehr. Ich habe Geologie studiert an der Uni, war perdu mit den Jahrmillionen, wurde Christ, fing an die Bibel zu lesen und suchte in der Bibel nach den Jahrmillionen. Einige Jahre lang, ernsthaft. Und gedacht, ja, ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre, okay, gibt mir ein bisschen Zeit. Aber das ist eine Aussage über Gottes Geduld, keine mathematische Rechnung über die Länge von Schöpfungstagen. Pech, ist ausgefallen. Und die Schöpfungstagen haben Abend und Morgen. Oh Mann, da kriege ich auch nichts mehr hin als normale Tage mit Abend und Morgen. Ich habe Theologie studiert, Hebräisch, es liegt nichts darin mit Abend und Morgen. Da kann ich keine Millionen Jahre da herunterbringen. Ja, und die Erde wurde wüst und leer. Ist auch geplatzt, die Idee und so. Und ich habe gewusst, ja, andere Christen haben natürlich ähnliche Fragen über die Jahrmillionen und so weiter. So habe ich ein Heft geschrieben, ziemlich einfach zu dem Thema, wenn Sie Interesse hätten. Das ist noch bei dem Büchertisch draußen, ja. Ich rechne nicht mehr mit Jahrmillionen. Genau wie ich glaube, dass ein Mensch von den Toten auferstanden ist, obwohl ich Biologie studiert habe, so glaube ich auch, dass die Erde jung ist, auch wenn ich Geologie studiert habe. Es ist ganz spannend, die Geologie neu zu interpretieren, aber das ist nicht unser Thema. Kann man in eine Geschichte, die nicht viel länger ist als 6000 Jahren, kann man erklären, dass viele Arten sich schnell bilden könnten? Das kann man sehr wohl, ein paar Beispiele. Vor etwa 1000 Jahren waren Menschen von Tahiti mit ihren Schiffen unterwegs auf dem Pazifischen Ozean in der Suche nach neuen Inseln. Denn es gab einfach zu viele Menschen auf Tahiti. Und einige sind nach Hawaii gekommen. Als sie von Tahiti losgezogen sind, wussten sie nicht, ob ihre Lieblingspflanzen, Bananen, auf die neue Insel, den sie hofften finden zu können, wachsen würden. Und so nahmen sie Bananensetzlinge mit. Und es war gut, dass sie das taten, denn auf Hawaii gab es bis vor 1000 Jahren, bis die Menschen die Pflanzen hingebracht haben, gab es keine Bananen auf Hawaii. Unterdessen zwei ganz typische Hawaii-Falter haben ihr Verhalten verändert. Sie legen ihre Eier unterdessen auf diese neue ökologische Nische, Bananenblätter. Und sie kreuzen unterdessen nicht mehr zurück mit denen, wovon sie gekommen sind, also zwei neue Arten in 1000 Jahren. 1000 Jahren, das ist immerhin lang. Aber es geht noch schneller. Ein weiteres Beispiel. Oh, Entschuldigung. Die Engländer gehen nicht besonders zimperlich mit der Umwelt um. Und sie haben vor 30, 40 Jahren eine total giftige Bergwerkhalde in einem bestimmten Gebiet angelegt. Zaun ringsum, dass keine Menschen drauf gehen. Aber das hindert die Pflanzensamen nicht. Aber die meisten Pflanzensamen, die auf diese giftige Halde gelandet sind, haben nie gekeimt. Oder wenn sie gekeimt haben, die Keimlinge starben sofort. Das sind die kleinen Kreuze hier. Aber in einer nahegelegenen Population von Knäuelgräsern gab es eine Resistenz gegen diesen Gift. Ein Erbmerkmal, der eine gewisse Schutz gegen diesen Gift bietete. Nun, dieses Merkmal ist nicht erst entstanden, als die Engländer freundlicherweise einen neuen Lebensraum geschaffen haben. Dieses Merkmal war im Programm, im Erbprogramm darin und war aber jetzt lebenswichtig. Und so in den letzten 30, 40 Jahren gibt es eine neue Population von Knäuelgräsern, die nur hier auf diesem Hügel wachsen, nirgends sonst auf der ganzen Welt. Und diese neue Art, die kreuzt nicht mehr mit denen zurück, wovon sie gekommen sind, diese neue Art ist nur 30 Jahre alt. Das geht brutal schnell. Es gibt in den ostafrikanischen Seen Buntbarschen, innerhalb von 2 Generationen kann eine neue Art entstehen. Das kann man heute beobachten. Bewiesenermaßen können neue Arten entstehen. Allerdings heute sind die meisten Lebensräume schon besetzt, sodass keine neuen Arten sich bilden, als angepasst auf neue Lebensräume. Die Lebensräume sind alle besetzt, die Wüsten und, ja. Außer eben die Engländer sind freundlich genug, um einen neuen Lebensraum zu bieten, ja. Ansonsten, die Artbildung hat schon stattgefunden. Nun, Variationen können sich sehr schnell bilden, zum Beispiel die Hunde. Zwischen 1700 und 1960 sind mindestens 200 neue Hundevarianten gezüchtet worden. Und wie unterschiedlich können Hunde voneinander sein? Ja, das sind alle Hunde. Aber wenn sie in der freien Natur vorkommen würden, müsste man bald von neuen biologischen Arten reden, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihm kreuzt, ist recht gering. Und sie kann mit ihm kreuzen, er kann mit ihr kreuzen, sie kann mit ihm kreuzen. Und so kann man indirekt sehen, dass sie verwandt sind. Und sowieso niemand würde bestreiten, dass das Hunde sind. Aber woher kommen die Hunde? Im Biobuch können Sie lesen, der Hunde stammt von Wolf ab. Evolution, aber warum nicht? Was ist ein Wolf? Ich komme aus einem Land, Kanada, mit vielen Wölfen. Hier einer davon. Das ist ein Hund. Aber es ist ein Hund mit einem bestimmten Verhalten. Er bleibt im Rudel. Aber wenn der ganze Rudel weg ist, erschossen, vergiftet, und er streut in der Gegend herum und trifft auf eine wilde Hundin, dann gibt es plötzlich bei den Hunden Wolfsblut wieder. Ja. Und weil man weiß, dass Hunde und Wölfe, obwohl sie zwei verschiedene Arten sind, und in der Regel kreuzen sie nicht, aber weil man weiß, dass sie kreuzen können, hat man an der Universität Kiel hier in Deutschland angefangen, vor einigen Jahren Hunde und Wölfe zu kreuzen. Und wenn ich diesen Vortrag in der Öffentlichkeit halte, heißt es der Pudel und seine Wölfin. Das ist der Name vom Vortrag. Das ist die Wölfin von diesem Pudel. Und dieser Pudel hat auch seine Wölfin, nur war sie schwanger und blieb in der Hütte, wo ich meine Fotosession hatte. Nun, man nimmt für die Paarungsexperimenten kräftige Königspudeln, nicht die kleinen frisierten Damenpudel. Man will für die Wölfin einen Paarungspartner und nicht ein gefundenes Fressen. Nun, am Anfang gibt es überhaupt keine Kreuzung. Das gibt es nur ein Fletschen von Zähnen und ein Knurren, bis sie langsam checken, es gibt nichts anderes. Also, und dann kommt es zu der Paarung. Und die Kleinen nennt man Puvos. Das ist eine Biologin, die diese Experimente betreut. Und sie hat sich entschlossen, wir nehmen die ersten 2 Buchstaben vom Vater, Pu, und die 2 Buchstaben von der Mutter, Wolf, Puvo. Das heißen die Kleinen. Im Gehege neben daran ist der Vater der Wolf und die Mutter der Pudel. Dann gibt es Wopus. Ja. Und dann gibt es andere Gehege, dort an der Universität Gelände, mit Pudeln und Schakalen. Und da gibt es Pushas und Chapus. Und da gibt es dann Gehege mit Pudeln und Kojoten. Und so gibt es die Pukos und die Kopus. Damit wir aber nicht durcheinander kommen, bleiben wir beim Puos. Also, sie kreuzen, und wie wird es aussehen in der ersten Generation F1? Die werden alle gleich aussehen. Vielleicht wissen sie nicht, ob sie schwarz sind oder die Farbe von der Mutter haben, das steckende gelbe Augen von der Mutter oder die sanfte Pudelaugen, floppy Ohren vom Vater oder spitze Ohren von Mutter, aber die werden alle gleich aussehen, und hier sind sie. Pugos der ersten Generation. Ja? Also, Farbe hauptsächlich vom Vater, Augen, ganz klar, von der Mutter, Ohren, von beiden, floppy und spitz. Ja. Nun, die sind fruchtbar. Sind fruchtbar und sie können kreuzen. Man kann es auch erlauben, denn es wird keinen Inzucht geben eine Weile lang. Warum? Weil ihr Erbgut wieder bereichert ist. Es ist nicht mehr getrennt, Wolf und Hund. Und bei einem bereicherten Erbgut gibt es keine Inzucht. Adam und Eva hatten in sich das Erbgut der ganzen Menschheit. Heute ist das verteilt, hier und hier und hier und hier, ja. Die Bayern haben nur einen Teil davon, ja. Aber damals war alles zusammen. Württemberger, Bayern, ja, und so weiter. Schwarzen, gelben, weißen, roten, sind alle zusammen. Unheimlich reichhaltiges Erbgut. Deswegen konnten die Kinder von Adam und Eva heiraten ohne Inzuchtprobleme. Erst später, wo die Menschen sich geteilt haben, kamen die Inzuchtgesetze. Weil dann wird's kritisch, wenn innerhalb von einer kleinen Population, die nur einen Teil vom Gesamterbgut hat, gekreuzt wird. Aber hier ist die Erbgut bereichert. Man kann also einige Generationen lang die kreuzen. Und Sie wissen, was passiert, wenn Brüder und Schwester miteinander kreuzen. Mendelssohn Regel, F2. Da kommen die Variationen. Da sind sie. Pudeln aus allen Herren Länder, die haben dieselbe Eltern, ja? Da gibt es Schwarze und Weiße, da gibt es Glatthaarige und Strüpplige. Da gibt es sogar sehr Schönen. Aber streicheln Sie nicht. Sie würde mir am liebsten den Hals dort beißen. Sie hat immer noch das Temperament von der Großmutter. Okay. Ich werde jetzt nach hinten laufen und Magazin wechseln. Aber ich wollte einfach einmal dieses Beispiel zeigen, mit den anderen zusammen, um aus euch Evolutionisten zu machen. Das war mein einziges Ziel. Ich wollte aus euch Evolutionisten machen. Das ist Evolution. Hey, Hunde und Wölfe sind zwei verschiedene Arten und doch sind sie verwandt. Okay? Neue Arten entstehen heute in den ostafrikanischen Seen, entstehen innerhalb von zwei Generationen neue Arten. Wenn ein Teil von der See durch einen Erdrutsch getrennt wird von der Hauptsee, dann entsteht innerhalb von zwei Generationen eine neue Art. Ja, von denen, wovon sie gekommen sind, aber eine neue Art. Und wenn man die Blockade wegräumt, nach ein paar Generationen, die schwimmen wieder miteinander, die kreuzen nicht mehr miteinander, die kreuzen nur mit gleichartig Aussehenden. Also neue Arten können entstehen. Charles Darwin hat seinen Glauben verloren durch seine Theorie. Wie wir zu der Ursprungsfrage stehen, ist für Christen sehr, sehr wichtig. Charles Darwin war genauso überzeugt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wie die meisten von euch. Aber er hat diese Glaubensüberzeugung verloren, weil er in Bezug auf die Ursprungsfragen keine Klarheit hatte. Ich werde seine Geschichte weiterverfolgen. Ihr werdet nach dieser kurzen Pause dann das sehen. Also dieses Buch ist sehr gut, das ist ein Büchlein, ist gut verständlich ab 15 Jahren, sehr gut für diejenigen, die glauben, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Oder wenn Sie immer wieder mit solchen Leuten zu tun haben, die sagen, ja, Gott könnte die Evolution benutzt haben, um zu schaffen, so theistische Evolution, das wäre ein gutes Heft, um auszuleihen. Leben woher ist ein Sammelband, wo es um Urknall, Ursuper, Urvogel, Urmensch geht, alles ab 15 Jahren gut verständlich. Und es gibt ein anderes Buch, das heißt Kreation, hat ein DVD hinten drin, mit den ganzen Bildern und so. Also es gibt Literatur auf dem Büchertisch, die hilfreich sein sollte in diesem Zusammenhang mit dem Thema Schöpfung und Evolution. Man muss einfach ein bisschen Zeit nehmen, die Dinge studieren, und dann hat man das einigermaßen im Griff, um andere Leute zu helfen in diesen Fragen. Denn die kommen immer wieder, die Fragen, ja. Deswegen sitzt ihr auch hier, ihr interessiert euch ja für das Thematik. Aber ihr könnt nicht alles folgen, was ich heute Nachmittag zeige. Es ist zu viel Information, ich führe das ein und die Literatur führt weiter. Okay, Augenblick und dann geht's gleich weiter. Charles Darwin starb im hohen Alter, weltbekannt, aber leider, aus eigener Aussage, auf ewig verloren. Er konnte nicht mehr glauben. Seine Frau behielt ihren Glauben, er nicht. Und er stolperte nicht zuletzt über diesen Bibelvers. Mach mir hier zu, weil wenn es Streulicht ist, funktioniert meine Fernbedienung nicht. Danke. Und Gott machte die Tiere. Danke. Nach ihrer Art. Nun, er ging davon aus, dass dieser Bibelvers sagen würde, alle biologischen Arten, die wir heute kennen, wurden damals von Gott geschaffen. Und als er feststellte, dass das nicht der Fall ist, dass neue Arten heute entstehen können, und er könnte auch erklären, wie, verlor er seinen Glauben. Aber Charles Darwin ist ein gutes Beispiel von einem Menschen, der eine Meinung bildet über das, was die Bibel angeblich sagt. Wenn er aber merkt, dass es nicht so ist, wie er es gedacht hat, dann verliert er seinen Glauben. Vielleicht wäre es besser, man würde die eigene Meinung zur Bibel überprüfen, bevor man quasi die Bibel verwirft. Denn das hebräische Wort, und er lernte Hebräisch an der Uni bei seinem Theologiestudium, das wir Art übersetzen, heißt Min. Aber was ist eine geschaffene Art? Ist das gleichzusetzen mit einer biologischen Art? Er ging davon aus, aber er hat scheinbar kein Wortstudium gemacht. Zum Beispiel, dasselbe Wort wird in Zusammenhang auch mit der Erschaffung der Pflanzen gebraucht. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihren Min, das ist das hebräische Wort, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Nun, in dem ihr Same ist, ist eine gewisse Information über das, was eine geschaffene Art ist. Es ist eine Gruppe von Lebewesen, die einen gemeinsamen Samen haben. Zum Beispiel Äpfel und Birnen haben einen gemeinsamen Samen. Nicht in dem Sinn, dass die Samen ähnlich aussehen, sondern weil Äpfel und Birnen gekreuzt werden können. Nur die wilden Formen, die gezüchteten Formen sind so genetisch verarmt, die können nicht gekreuzt werden miteinander. Aber die wilden Äpfel können mit den wilden Birnen gekreuzt werden. Aber nie mit Pfirsichen. Die kreuzen nur innerhalb von ihrer Art. Aber eine geschaffene Art ist nicht gleichzusetzen mit einer biologischen Art. Denn Birnen und Äpfel sind zwei verschiedene biologische Arten. Aber die sind dieselbe geschaffene Art. Es ist natürlich so, dass wenn es heißt, und Gott schuf ein jedes nach seiner Art, dann heißt es nicht unbedingt, dass gleich vom Anfang an es Pudeln gegeben hat, ja? Denn die sind alle verwandt. Hunde können mit Wölfen kreuzen, mit Kojoten, mit Schakalen. Und, ich werde es auch später zeigen, mit Füchsen. Aber niemals mit Katzen. Katzenartige, das ist ein anderer Typ. Hier, das ist der Grundform, der Grundtyp von der Hundeartigen. Nun, es gibt eigentlich 30 verschiedene biologische Arten heute, wenn man alle Wölfe, alle Füchse, alle Kojoten und alle Schakalen und Hunde betrachtet. 30 verschiedene biologische Arten, aber nur ein Grundtyp. Und ich brauche das Wort Grundtyp, denn wenn man immer unterscheiden muss zwischen geschaffenen Arten und biologischen Arten, ist das ein bisschen mühsam. Das Wort Grundtyp ist eigentlich eine sehr treffende Übersetzung von dem hebräischen Min. Und Gott schuf ein jedes nach seinem Grundtyp. Und das kann man auch wissenschaftlich definieren, um das wissenschaftlich zu untersuchen, zu sehen, ob es sich so verhält. Zu einem Grundtyp gehören alle biologischen Arten, das können viele, bei den Hunden 30, bei den Enten, Vögeln 149, bei den Weidenpflanzen 600 biologische Arten. Zu einem Grundtyp gehören alle biologischen Arten, die direkt oder indirekt, direkt Hund, Wolf, indirekt kleine Chihuahua, große Bernardiner, aber doch indirekt sieht man die Verwandtschaft, ja, durch Kreuzungen verbunden sind. Und da spielt Fruchtbarkeit keine Rolle. Denn die gezüchteten Pferde, die mit gezüchteten Eseln gekreuzt werden, damit es ein Maultier gibt, oder ein Maulesel, die sind derart genetisch verarmt durch die Züchtung, dass es selten fruchtbare Nachkommen gibt. Aber die Tatsache, dass Eseln und Pferde miteinander überhaupt kreuzen können, zeigt, dass sie verwandt sind. Sie können nämlich nicht mit Kängurus kreuzen. Das ist ein anderer Typ. Für Biologen gibt es eine weitere Teil von der Definition, das geht den meisten von euch nicht an, ich lasse das weg aus Zeitgründen. Jetzt wollen wir ein Beispiel bringen. Es ist ein Bericht in unserer Lokalzeitung von einem Hobbyzüchter, der hat eine Hauskatze mit einem Feldhasen gekreuzt und die Leser von der Zeitung wurden eingeladen, zur Redaktion zu kommen, da sei das Tier ausgestellt, man könnte teilnehmen an einem Wettbewerb, wer gibt diese neue Kreuzung den passendsten Namen. Und als die Leute erschienen sind, haben die Redaktoren natürlich gelacht und gesagt, ihr müsst die ganze Zeitung lesen, denn auch das Datum gehört dazu. 1. April. Denn das ist natürlich keine biologische Kreuzung, das ist eine fototechnische Kreuzung. Man hat im Fotolabor Hasenohren, sehr clever, oben auf den Katzenkopf aufgepropft, mit ein paar Pinselstriche vertuscht. Also bitte, die Biologie kennt sowas nicht. Eh? Okay? Jetzt bleiben wir auf den Boden der biologischen Realität. Ein brauner Spitz, ein Hund, kreuzte mit einer Füchsin. Und das sind nicht nur zwei Arten, das sind zwei Gattungen, Canis und Vulpes. Und ihr Mischling war fruchtbar und kreuzte mit einer Coyotin. Und das Tier war derart interessant, es ist später ausgestopft und befindet sich heute im Haus der Natur in Salzburg. Drei Arten, Hund, Fuchs und Coyote, zwei Gattungen, in einem Viech. Also, Gott schuf ein jedes nach seinem Grundtyp. Wir wissen nicht, wie viele verschiedene Varianten es damals gegeben hat bei der Schöpfung. Beim Mensch wissen wir zwei Menschen, aber bei den anderen Lebewesen wissen wir nicht. Hat es schon Tiere gegeben, die ausgesehen haben wie eine heutige Coyote oder so? Oder ein Rotfuchs. Wir wissen nur, dass im Erbgut, im Erbprogramm, alle diese Varianten vorhanden waren. Ja. Nun, wir wissen auch nicht, wie viele Varianten sich gebildet haben bis zur Sintflut. Aber wir wissen, dass Gott zu Noah sagte, er soll nur zwei von jedem Grundtyp in die Arche nehmen. Nicht zwei Hunde, zwei Koyoten, zwei Füchsen und so weiter, sondern zwei von dem Typ. Und Gott hat die Tiere auch zu Noah hingeführt, sodass er die richtigen mitgenommen hat. Und alle Hundeartigen, die es heute gibt, die stammen von den beiden ab, die in der Arche Noah waren. Und da kommen sie aus der Arche und vor der Sintflut gab es kein Arktis und Antarktis. Seither gibt es die Temperaturextremen, früher nicht. Das weiß man auch von der Geologie. Also es kommen Hundeartigen in ein Gebiet, das es früher gar nicht gegeben hat, der Arktis. Und da wird zum ersten Mal ein weißes Fell lebensnotwendig und kleine Ohren, denn große Ohren frieren. Aber diejenigen, die in der Sahara kommen, in eine heiße Wüste von den Hundeartigen, da sind große Ohren vom Vorteil, die geben Wärme an der Luft ab und so hat der Fennig, der Wüstenfuchs, große Ohren und der arktische Fuchs hat kleine Ohren. Und andere Hundeartigen kommen in der Savanne mit hohem Gras und die Kleinen, die geboren werden, mit etwas längeren Beinen, sodass sie über das Gras hinwegsehen können, können besser an die Gazellen kommen als die Geschwister, die kurze Beine haben. Und im Laufe der Zeit gibt es eine Art nur mit langen Beinen, der Mähnenwolf und so weiter und so fort. Nach der Sintflut gab es viele neue Lebensräume, sogar mehr als vor der Sintflut, denn es gab größere Temperaturextremen. Und so bildeten sich in der Zeit nach der Sintflut sehr viele neue Arten. Die können sich sehr schnell bilden, aber jetzt hat sich eingependelt, denn die Lebensräume sind alle besetzt, die Anpassungen haben stattgefunden. Innerhalb von einem Grundtyp gibt es große Variationspotenzial. Das ist der Schädel von einem Wolf und das ist der Schädel von einem Pekingese-Hund. Das sind die Hunde mit der flachen Schnauze. Im Grunde genommen sieht das auch bei den Menschen. Große Schnauze, kleine Schnauze, sind aber alle Menschen. Ja? Der Grundbauplan ist dasselbe. Also im Lichte von all dem, was ich bis jetzt gezeigt habe, was meinen Sie zu dieser Aussage? Heute gilt die Evolution als Tatsache. Kein echter Wissenschaftler zweifelt daran. Nehmen Sie zur Kenntnis, wer das geschrieben hat. Das habe ich geschrieben. Und ich will es auch immer so schreiben. Vorausgesetzt, Sie wissen, was ich in diesem Zusammenhang unter Evolution verstehe. Ich meine natürlich die Mikroevolution, wovon wir bis jetzt gesprochen haben. Ich würde nie sagen, kein echter Wissenschaftler zweifelt an der Makroevolution. Ich kenne nämlich viele, die eben daran zweifeln, und die sind nicht alle Christen. Das ist nicht nur aus Glaubensgründen, sondern aus wissenschaftlichen Gründen. So bin ich von der Evolution auch weggekommen. Nicht in erster Linie wegen Glauben, sondern wegen Wissenschaft. Denn sowas zu erklären, ist eine ganz andere Sache, als sowas zu erklären. Nun, Mikro- und Makroevolution, das sind nicht meine Begriffe, das sind ganz normale biologische Begriffe. Aber die werden nicht immer so differenziert gebracht. Und oft versucht man, Makroevolution mit Mikroevolution zu beweisen, obwohl es zwei Paar Stiefel sind. Zum Beispiel, in der Reihe Spektrum der Wissenschaft geht es um Evolution, und in diesem Heft geht es um die Makroevolution. Aber als Beweis für diese Evolution, Coverbild, verschiedene Farbvarianten von asiatischen Marienkäfern. Das ist kein neues Viech, das sind immer noch Marienkäfer. Mikroevolution. Oder National Geographic, vom Wolf zum Hund, Evolution im Tierbereich. Sind beide Hunde. Ist nichts Neues. Vom Katze zum Hund, das wäre die Sensation. Ja. Oder hier ein Artikel in der Neue Zürcher Zeitung vor einigen Jahren. Darwins unverwüstliche Abstammungslehre. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler bezweifelt heute mehr, dass Evolution tatsächlich stattgefunden hat. Das habe ich schon 82 geschrieben. Ja. Und jetzt bringen Sie in diesem Artikel einen Beweis für die Evolution. Das Beweis sind die Grasmücken, die traditionell nach Afrika in ihre Winterferien gingen. Aber seit einigen Jahren überwintern immer mehr auf den britischen Inseln, denn es ist wärmer. Und da brauchen sie gar nicht so weit zu fliegen und sind schon in Mitteleuropa, haben die besten Nistplätze besetzt und sind schon fröhlich am Brüten, bis diese müde und matt langsam eintrödeln. Und das gibt natürlich die, die in England ihre Ferien machen, einen gewissen Vorteil, Selektionsvorteil. In derselben Zeitung, am selben Tag, in einem zweiten Artikel, wurde dieses Beispiel näher erläutert. Es ging um einen Bericht über einen Kongress, und mehrere Beiträge des Kongresses zeigten eindeutig, dass Evolution auch heute vor unseren Augen stattfindet. Der durchschnittliche Leser versteht natürlich Evolution, ja, so Affen, Menschen und so, ja. So haben über die letzte Jahrzehnte einige Kleinvögel, Grasmücken, ihre Zugrichtung verändert. Zogen sie früher über Spanien und Nordafrika in ihre Winterquartiere, überwintern heute einige auf den britischen Inseln. Wir reden von diesen sehr hübschen Vögeln, die wahrscheinlich auch bei euch im Garten jetzt singen. Die Zugrichtung dieser Vögel hat eine nachweisbare genetische Komponente. Hier findet also ein Mikroevolutionsvorgang statt. Die Zugrichtung wird von den Eltern an ihre Nachkommen vererbt. Man beobachtet also eine Evolution im Verhalten der Tiere. Aber wenn sie nicht lernen zu differenzieren zwischen Makro- und Mikroevolution, dann werden sie das nicht merken. Wissen Sie, wenn Sie pauschal sagen, ich glaube nicht an die Evolution, machen Sie sich unglaubwürdig. Denn Evolution ist die Entwicklung aus dem schon Vorhandenen. Und wer hat das schon Vorhandene geschaffen? Gott. Und die Entwicklung sehen wir. Aber Makroevolution, das ist was ganz anderes. Denn in der Bibel heißt es, und Gott schuf ein jedes nach seinem Grundtyp. Keine Verwandtschaft zwischen Grundtypen. Jeder nach seinem Grundtyp. Das ist was ganz anderes. Ja. Was hat Darwin damals behauptet? Er hat gesagt, neue Arten können entstehen. Hat recht. Vielleicht, er hat das Beispiel von Hund und Fuchs nicht gekannt, aber er hat recht, vielleicht sogar neue Gattungen. Wenn er sagt, aber noch größere Einheiten, dann schlittelt er automatisch in den Bereich der Makroevolution. Was meint er mit den größeren Einheiten? Ich klassifiziere jetzt einmal den Hund, um diese Einheiten vorzuführen. Der Hund ist keine Pflanze, gehört also zum Reich der Tiere. Innerhalb vom Tierreich gibt es 28 Tierstämmen. Der Hund gehört zum Stamm der Chordatieren. Die haben alle ein Chorda, die haben kein Chorda, die fallen weg. Was ein Chorda ist, ist unwesentlich. Die haben es, die nicht, das genug für jetzt. Innerhalb von einem Stamm gibt es eine Klasse, gibt es mehrere Klassen. Der Hund gehört zur Klasse der Säugetieren. Vögel und Fische sind keine Säugetieren, fallen weg. Innerhalb von einer Klasse gibt es mehrere Ordnungen. Der Hund gehört zur Ordnung der Raubtiere. Der Elefant ist in der Regel kein Raubtier, fällt weg. Innerhalb von einer Ordnung gibt es mehrere biologische Familien. Der Hund gehört zur Familie der Hundeartigen. Er gibt den Namen. Innerhalb von einer Familie mehrere Gattungen. Gattung Vulpes, Fuchs, fällt weg. Jetzt haben wir nur noch Canis. Und innerhalb von einer Gattung mehrere Arten. Darwin behauptete, innerhalb einer Gattung können neue Arten entstehen, hat recht. Innerhalb einer Familie können neue Gattungen entstehen, hat recht. Innerhalb einer Ordnung können neue Familien entstehen, nie beobachtet. Keine Kreuzungen zwischen Familien. Die oberste Grenze bei den Kreuzungen, und demzufolge von einem Grundtyp, ist die Familiengrenze. Höher geht's nicht. Menschen und Schimpansen können nicht miteinander Nachkommen bekommen. Man hat es leider versucht im Labor, nicht sexuell, aber einfach so im Reagenzglas, Petriglas und so. Aber es bilden sich keine Embryonen, nicht einmal eine Zellteilung. Denn Schimpansen sind Schimpansen, Menschen sind Menschen. Und jedes nach seinem Grundtyp. Man sieht es ganz, ganz klar in der Natur. Nun, damit wir das Biblische verstehen, ein geschaffener Art, ein Grundtyp, ist eigentlich ein geschaffenes Erbprogramm. Bei den Menschen nur von zwei Individuen am Anfang getragen, bei den anderen Lebewesen vielleicht mehrere, wir wissen es nicht. Im Laufe der Zeit spaltet sich eine Population ab. Und wenn sie lang genug isoliert bleibt von den anderen, die sich auch abspalten, dann kann man von neuen biologischen Arten oder Biospezien reden. Also ein geschaffener Grundtyp ist ein Erbprogramm, der sich im Laufe der Zeit teilt auf verschiedenen geografischen Gebieten und dann gibt es eine Anpassung auf den verschiedenen Gebieten. Neue Arten, aber nicht neue Grundtypen, können sich heute bilden. Was hat Darwin auf den Galapagos-Inseln beobachtet? Neben den Schildkröten auch Vögel, die nach ihm genannt sind, die Galapagos-Finken. Er ging davon aus, dass die ersten Finken von Südamerika kamen. Und dann, je nachdem, auf welchem Insel sie lebten, gab es unterschiedliche Schnabelformen. Auf manchen Inseln gibt es große Samen mit harten Schalen, da ist so ein Schnabel besten angepasst. Andere Finken, die sind verwandt, haben aber kleinere Schnabel, denn die leben auf Inseln mit kleineren Samen. Interessant ist, was passiert, wenn das Klima auf diesen Inseln ändert. Wenn zum Beispiel es Jahre von Trockenheit gibt und die Samen werden sehr zäh, dann ist es oft so, dass die Schnäbel von den Nachkommen sich vergrößern. Es ist im Erbprogramm drin und wenn Kleine geboren werden mit einem kräftigeren Schnabel, die kommen besser zurecht in diese Jahren, wo die Samen zäher sind als ihre Vorfahren. Ja? Also Änderungen je nach Umwelt. Aber alles Mikroevolution, die bleiben alle Finken. Der Makroevolutionist, der geht weiter. Der redet von einer Separation und Auseinanderlaufen von Populationen, die dazu führen, dass nicht nur neue Gattungen, sondern neue Familienordnungen und andere Hauptkategorien von Lebewesen entstehen. Aus den Fischen entstehen Amphibien, aus den Amphibien Reptilien, aus den Reptilien Säugetieren. Also, der Frosch wird zum Prinz. Ja? Das sind natürlich Megaschritte. Deswegen redet man von Makroevolution. Ja, und ich kenne viele Wissenschaftler, und ich weiß, weltweit gibt es Tausenden von forschenden Wissenschaftlern, die nie und nimmer diese Makroevolution als glaubwürdig betrachten würden. Denn das ist etwas völlig anderes als Änderungen innerhalb von einem definierten Typ. Aber in unseren Museen wird zum Beispiel gezeigt, wie die Fische aufs Land gegangen sind. Und man denkt an Quastenflosse, denn sie haben zwar Flossen, aber zwischen den Flossen und dem Körper gibt es ein Zwischenglied, der Quaste, und man denkt, die gingen früher aufs Land. hier in einem Jugendbuch beschrieben. Das Leben kriegt aufs nackte Land. Versetzen wir uns in eine Devon-Landschaft, also für lange Zeit. Ein See trocknet aus, ein Fisch windet sich im Schlamm. Der Fisch schlägt mit dem Schwanz und schlängelt sich mühsam im Morast einem Ziel entgegen, das es vielleicht gar nicht gibt. Ein übrig gebliebenes Wasserloch. Er bleibt liegen, die Augen glotzen, doch sehr starre nicht. Die Nase reckt sich in die Luft, das Fisch mal öffnet sich und schnappt. Man würde meinen, der Autor wäre dabei gewesen, so plastisch beschrieben, ja. Stimmungsbild, Fisch unterwegs. Diesem Fisch hat die unerschöpfliche Natur. Schöpfung ohne Schöpfer. Im Inneren eine unscheinbare Einrichtung wachsen lassen, die nicht im Erbprogramm vorgesehen war. Aber jetzt entsteht das rechtzeitig, die es ihm jetzt ermöglicht, weiter zu leben. Und es ist sehr wichtig, dass ich das betone. Denn es gibt Fische heute, die auf dem Land gehen können. Es gibt Fische, die Bäume klettern können. Es gibt Fische, die fliegen können. Es gibt Fische, die sich monatelang im feuchten Schlamm begraben können, bis der nächste Regen kommt. Und dann schwimmen sie davon, ja, wenn der Tümpel wieder Wasser hat. Aber die Einrichtungen, die fliegen, klettern und weiß ich nicht, was alles möglich machen, die sind schon da. In der Makroevolution sind die Merkmale nicht da, sie entwickeln sich. Und das ist der Unterschied. Warum sollte Gott nicht ein Fisch die nötige Merkmale gegeben haben, dass es in einer Trockenperiode überleben kann, ja? Aber das ist etwas ganz anderes als das, was hier behauptet wird. Er verweilt, das Kriechen hat ihn ermattet, er sammelt Kraft, er hart nicht nur aus, bis die nächste Flutwelle kommt, sondern robt schlängeln weiter. Ja, er robt. Seine Brust- und Bauchflossen sind paarig angeordnet und verdienen besondere Beachtung. Sie sind stark und muskulös. Der Starkflosser, Eusternopteron, das ist das Fremdwort für Starkflosser, kann sie auf dem Land wie Weinstummel gebrauchen. Sie vermögen den schweren Leib Stück für Stück voranzuschieben. Aber am Ende hat er wirklich Glück erreicht. Eine Risse lässt sich hineingleiten. Alsbald nehmen die Kiemen die Tätigkeit wieder auf und die Flossen arbeiten als Ruder. Also ist toll, ja, sehr toll beschrieben, aber ist ein nettes Märchen. Ja, ist nie beobachtet worden. Korstenflosse, die hat man beobachtet. Ein deutsches Team hat sie gefilmt im tiefen Indischen Ozean. Ich habe mir den Film angeschaut. Die haben einer von diesen Fischen extra in die Enge getrieben, wo der einzige Ausweg wäre ein Ropen. Es hätte nicht schwimmen können, aber es hätte ropen können. Hat nicht gerobt, ist einfach geduldig da gelegen und gewartet, bis die Deutschen die Geduld verloren haben. Ja? Also, die ropen nicht. Ja? Dann die Fossilien. Es gibt Fossilien von Flossen, es gibt Fossilien von Beinen. Aber bis jetzt ist nicht befriedigend bewiesen worden, dass es Übergänge gibt zwischen Flossen und Beinen. Das ist das Problem der Evolution. Der rote Pfeil ist ein Glaubenspfeil. Ja. Und wenn ein Fisch zu einem Amphibien werden sollte, da gibt es nicht einfach Änderungen innerhalb vom schon vorhandenen Erbprogramm. Es muss neues Erbgut entstehen, dass völlig neue Organe entstehen können. Kann Erbgut sich verändern? Ja, Erbgut kann sich verändern. Das nennt man eine Mutation. Nun, Mutationen werden sehr oft durch Chemikalien und radioaktive Strahlungen hervorgerufen. Und so experimentiert man mit sich schnell vermehrenden Lebewesen, wie die Obstfliegen, alle paar Stunden eine neue Generation. Da kann einer in einem Jahr schon viele Generationen beobachten und in einem Forscherleben Tausende von Generationen. Was bringen Mutationen hervor? Erstens. Es gibt Mutationen, die führen zu einem Verlust. Die Augenfarbe geht verloren, die Flügel gehen verloren. Aber ein Verlust ist nicht das, was Makroevolution braucht. Makroevolution braucht ein Plus, nicht ein Minus. Es muss aufwärts gehen. Dann gibt es Mutationen, die zu einer Verdoppelung führen. Anstatt 2, 4 Flügel. Aber die neuen Flügel sind keine neuen Organe. Sie sind genetische Kopien von dem, was schon vorhanden ist. Und dann gibt es Mutationen, die zu einer Verschiebung führen. Der Bein wächst aus dem Rücken anstatt von der Seite. Die meisten Mutationen sind natürlich nachteilhaft, wenn nicht tödlich. Es gibt ein paar, die über die kurze natürlich positiv sein können. Man hat auf windigen pazifischen Inseln, kleine Inseln, flügellose oder fast flügellose Fliegen beobachtet. Das ist eine Mutation, der Flügel ist verloren gegangen. Was ist das Positive daran? Sie werden nicht so ins Meer geweht vom Wind wie diese. Aber das nur über die Kürze, das bringt nichts für eine aufwärtsgerichtete Makroevolution. Denn eine Verdoppelung bringt nur eine Kopie von dem hervor, was schon da war. Eine Verschiebung verschiebt nur das, was schon vorhanden ist. Und ein Verlust bringt sowieso nichts. Wenn man das zeigt, dass alle diese Evolutionsmotoren, diese Faktoren, eigentlich nicht zu einer Makro, nur zu einer Mikroevolution führen, dann ist der gewöhnliche Einwand, ja, in kurzer Zeit nicht, aber in den Jahrmillionen schon. Also, Zeit wird zum magischen Faktor. Okay, ich persönlich glaube nicht mehr an die langen Zeiträume, aber ich möchte das jetzt einmal theoretisch einräumen, um zu sehen, was passiert. Was würde passieren bei Jahrmillionen? Wie entsteht heute eine neue Art? Wir kennen keine Evolutionsmechanismen, die etwas Neues in einem Erbgut produzieren, das nicht schon im Anlager vorhanden ist. Wenn eine neue Art heute entsteht, dann geht etwas verloren aus dem Genpool, aus dem Sammelbecken von vorhandenen Erbanlagen. Es geht was verloren. Wenn alles gleich bleibt, dann gibt es keine neue Art. Also, anhand von dem, was wir heute wissen, jetzt räumen wir die Möglichkeit für lange Zeiträume ein. Und während dieser Jahrmillionen gibt es immer neue Arten, die sich bilden. Jede neue Art hat natürlich einen verarmten Genpool, also die vorhandenen Erbanlagen. Es ist eine Verarmung stattgefunden. Das Schwarze ist nicht mehr vorhanden, das Braune ist nicht mehr vorhanden oder was auch immer. Das vermindert natürlich die Variabilität, was wiederum so eine geringere Flexibilität bei Umweltveränderungen mit sich bringt. Sie sind nicht mehr so anpassungsfähig, was natürlich die Aussterbegefahr erhöht. Das ist nicht eine aufwärtsgerichtete Makroevolution, das ist eine abwärtsgerichtete Devolution. Und das ist übrigens das, was man erwartet nach dem Sündenfall des Menschen. Und so ist es. Das ist das, was man heute sieht. Die Jahrmillionen würden es nicht besser machen. Man müsste sich fragen, wenn es tatsächlich Millionen von Jahren gegeben hat, warum gibt es überhaupt Leben auf Erden? Es müssten immer so viele neue Arten entstehen, das ist alles sehr vermindert und irgendwie stirbt alles aus. Die Zeit hilft nicht. Also, wir haben heute Nachmittag das Makroevolutionsmodell ein bisschen unter die Lupe genommen. Was ich nicht behandelt habe, war Urknall und Ursuppe. Das sind Probleme für sich. Die Ursuppe ist ein Riesenproblem für die Evolution. Wie sollen leblose Chemikalien zu lebendiger DNS werden? Es gibt bei den kostenlosen Schriften auf dem kleinen Tisch links Informationen darüber, ja? Und wo sind die Bindeglieder, die fossilen Bindeglieder zwischen den Typen von Leben? Und wie kann ein Lebewesen zu einem völlig anderen werden? Solange die Fragezeichen nicht befriedigend beantwortet sind, kann man nicht von einer bewiesenen Tatsache sprechen. Dem Evolutionsmodell haben wir das Schöpfungsmodell gegenübergestellt und Gott schuf ein jedes nach seinem Grundtyp. Und diese beiden Modelle haben ein paar Gemeinsamkeiten. In beiden Fällen haben wir mit Mikroevolution zu tun. Das sind diese Aufspaltungen. Da ändert sich nichts. Der Unterschied besteht darin, dass in dem Evolutionsmodell alles geht zurück auf einen gemeinsamen Vorfahr und hier ein jedes nach seinem Grundtyp. Aber in beiden Modellen gibt es auch Fragezeichen. Und wo die Fragezeichen sind, da fängt der Glaube an. Wir glauben, dass Gott geschaffen hat, aber wie er es machte, das wissen wir nicht. So etwas Intelligentes wie der DNS. Vier Buchstaben und eine Dichte von Informationen übertrifft alle Computer. Wahnsinnig. Wie hat er das gemacht? Wir wissen nicht, wir glauben es. Ah, hier haben wir Glauben und hier haben wir Wissenschaft. Hier haben wir Glauben und hier haben wir Glauben. Wo die Fragezeichen sind, da fängt der Glauben an. In beiden Modellen haben wir mit Wissenschaft und mit Glauben zu tun. Ich habe meine Glaube geändert. Ich glaube heute nicht mehr an die Makroevolution. Ich glaube sehr wohl an Mikroevolution, denn ich glaube, dass Gott eigentlich einen ganz genialen Schöpfungsplan hatte. Er hat die Lebewesen nicht statisch geschaffen. Ein jedes nach seinem Grundtyp bedeutet nicht ein jedes nach seinem Stereotyp. Nehmen wir ein sehr gut erforschtes Grundtyp als Beispiel. Der Grundtyp der Entenvögel. Ein Grundtyp, 149 biologische Arten. Zum Grundtyp der Entenvögel gehören die Schwäne, die Gänsen und die Enten. Nun, eine kleine Ente wird wohl nicht mit einem großen Schwan kreuzen. Aber eine kleine Ente kann mit einer noch größeren Ente kreuzen. Eine größere Ente kann mit einem kleinen Gans kreuzen. Eine kleine Gans kann mit einem noch größeren Gans kreuzen. Ein großer Gans kann mit einem kleinen Schwan kreuzen. Ein kleiner Schwan kann mit einem noch größeren Schwan kreuzen. Alle 149 Entenvögel sind direkt oder indirekt durch Kreuzungen verbunden. Einer der bekanntesten Entenvögel ist der Stockente. Und hier eine Kreuzung, die ich selber fotografiert habe, zwischen Stockente und Gans. Das Viech ist so groß wie ein Gans. Ich wollte eigentlich eine kleine Ente ermutigen, daneben zu stellen für das Foto, aber die haben nicht mitgemacht. Ja. Und das ist ein Schwanz, das ist eine Schwan-Gans-Kreuzung, auch ausgestellt im Haus der Natur in Salzburg. Nun, in derselben Teich mit den Entenvögeln leben die Ralen. Ralen kreuzen nie mit Enten, obwohl die Jungen zusammen aufwachsen. Ralen kreuzen mit Ralen, Enten kreuzen mit Enten. Auf dem Bauernhof leben Entenvögel und Hühnervögel. Die Hühnervögel kreuzen nur unter sich. Ein Truthahn kann mit einem Jagdfasan oder mit einem Haushuhn kreuzen, aber nie mit einem Königsfasan, mindestens nie beobachtet. Aber ein Königsfasan kann mit einem Jagdfasan kreuzen, der Jagdfasan mit der Truthahn, also indirekt sind sie auch durch Kreuzungen verbunden. Es gibt auch sehr viele biologische Arten von Hühnervögeln. Der Wachtel, der Pfau, die gehören alle dazu. Aber die kreuzen nie mit Enten. Denn Enten sind Enten. Und innerhalb von einem Grundtyp gibt es natürlich Variationspotenzial. Der Entenfuß, der typische Entenfuß, kann auch variieren. Ich weiß nicht, ob Sie die Hawaii-Gänse kennen. Die gehen selten ins Wasser und ich habe sie nie schwimmen gesehen. Denn die wären sehr schlechte Schwimmer. Ihre Schwimmhaut ist nämlich zurückgebildet. Warum? Auf den scharfen, kantigen, vulkanischen Felsen der Insel Hawaii oder der Hawaii-Gruppe wäre ein voll ausgebildete Schwimmhaut vom Nachteil. Es wird ständig zerfetzt an den scharfen Felsen. Und so haben sie ein zurückgebildete Schwimmhaut. Aber die kreuzen, die sind Enten, die kreuzen mit anderen Enten, nicht mit Hühner. Ein jedes nach seinem Grundtyp heißt aber nicht ein jedes nach seinem Stereotyp. Denn ein Grundtyp ist ein Erbprogramm mit einem vorprogrammierten Variabilität. Es muss diese Variationen geben, damit Anpassungen stattfinden kann. Und es sollte diese Variationen geben, denn Gott ist nicht ein Gott, der langweilig ist. Gott hat Vielfalt geschaffen. Ein jedes nach seinem Grundtyp heißt nicht ein jedes nach seinem Stereotyp. Hier haben wir Kuba-Pfeifgänse, die sind verwandt mit der Schwarzschwan aus Australien, der wiederum verwandt ist mit der Kanada-Gans, der wiederum verwandt ist mit der Mandarinente aus Asien, der wiederum verwandt ist mit der Brautente aus Nordeuropa und Nordamerika. Ein jedes nach seinem Grundtyp bedeutet eben nicht ein jedes nach seinem Stereotyp. Und so ist es bei uns Menschen auch. Wir sind alle Typ Mensch, aber wie unterschiedlich. Und Gott will es auch so. Es wäre schrecklich, wenn ihr alle aussehen würdet wie ich. Grauenhaft, ja? Oder alle denken würden wie ich, oder alle empfinden würden wie ich. Das ist gerade das Schöne. Ja? Ich sehe immer wieder, wie meine Frau und ich, wie wir einander ergänzen in der Ehe. Meine Frau denkt so wie eine Schweizerin und ich denke wie ein Kanadier. Und das bereichert unser Eheleben. Und so ist es auch in der Gemeinde Jesu Christi. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Er gibt ganz klare Ordnungen in der Natur, an jedes nach seinem Grundtyp. Und für uns Christen gibt es biblische Ordnungen. So geht's durch. Aber viel Spielraum. Viel Spielraum. Wie soll ein Christ aussehen? Oh Mann. Ja, ist auch schön so, Variabilität. Aber klare Grenzen. Ich muss von vorn und hinten den Unterschied zwischen Mann und Frau sehen. Sonst haben wir eine Verachtung von Gottes schöpfungsmäßiger Ordnung. Aber innerhalb von diesen gottgegebenen Grenzen viel Raum. Denn Christsein ist nicht Stereotyp. Christsein ist Ordnung innerhalb von dem, was Gott für uns Christen verordnet hat, aber mit viel, viel Vielfalt. Das war's. Gott segne euch.